Preist dem Herrn, der Herr lebt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Lob und Dank. Also ich freue mich, dass wir einen lebendigen Heiland haben. Mein Thema ist heute, Gott wird uns nicht enttäuschen. Die Christen, die ersten Jünger, also Jesu, waren sehr enttäuscht, sie haben unseren Heiland genommen, sie waren traurig, ich denke nur diese beiden Emmaus-Brüder, die sind nach Hause gegangen, sie waren enttäuscht, wir haben gehofft, aber Jesus lebt, preis dem Herrn. Und wir haben eine gute Hoffnung und wir sind Menschen guter Hoffnung. Also mein Thema ist, Gott wird uns nicht enttäuschen. Er wird ja nicht uns alle Wünsche erfüllen. Er wird uns nicht immer unser Gebete so beantworten, wie wir uns da wünschen. Aber er wird zu seinem Wort stehen. Und ich möchte einfach auch heute Abend betonen, Gott ist treu. Wir sind vielleicht enttäuscht von diesem Jahr. Wir haben das Jahr sehr gut angefangen mit Gebet und Losung und Lobgesang und so weiter. Und dann kam dieser Coronavirus dazwischen und da hat es alles dazwischen gepfuscht. Die ganzen Verheißungen, was Gott uns gegeben hat. Das Jahr ist eigentlich, es sieht so aus, als wenn es ins Wasser gefallen wäre. Die Sportler, die haben für die Olympiade trainiert, die können das jetzt nicht. Und ich habe im Radio neulich gehört, dass einige Sportler sagen dann, ich gebe meinen Sport ganz auf. Weil sie haben gehofft, wir würden da nach Tokio reisen, wir werden da Goldmedaillen gewinnen. Jetzt bin ich noch firm, jetzt bin ich noch stark. Aber wie sieht es in einem Jahr aus? So, durch diese Corona-Geschichte, da ist alles durcheinander gekommen. Da findet kein Urlaub mehr statt. Und man hat sich so schön ausgemalt. Ich habe auch ein bisschen geträumt und habe gesagt, wie schön war es oder wäre es, wenn ich nach Norwegen fahren könnte. Könnte da bis zum Nordkap rauf und dann die Fjorde und dergleichen. Aber jetzt ist alles nur Traum. Man kann nur noch träumen von und sich erinnern der guten alten Zeit. Und deshalb, was man früher gemacht hat, das hat man gemacht. Was man nicht gemacht hat, das ist jetzt flöten gegangen. In aller Liebe. Für viele ist das Leben vermasselt. Manche wollen nicht mehr leben. Sie werden enttäuscht von diesen Dingen. Ich habe mir so viel vorgenommen. Mir hat ein junger Mann angerufen. Ich wäre so gerne dabei gewesen bei der Geburt meines Sohnes und so weiter. Und ich durfte nicht einmal meiner Frau beistehen. Und es war eine schwere Geburt und so weiter. Selbst hier im Krankenhaus bei der Entbindung, wo das was Menschliches, das Natürliches ist. Und da ist die Welt noch in Ordnung und gesund, wenn so ein neues Kind zur Welt kommt oder ein neuer Mensch zur Welt kommt. Da muss man nicht so verrückt spielen. Aber du siehst, was der Teufel macht. Nicht einmal der Vater darf bei der Entbindung seiner Frau dabei sein. Schrecklich, schrecklich. Heutzutage, bald ist ja Muttertag, das darfst du nicht mehr machen. Du kannst deine Mutter nicht besuchen oder ja, deine Geschwister nicht besuchen. Und es geht tief auf die Nerven. Wir sind enttäuscht. Wir haben gehofft, so wie diese beiden Emmaus-Jünger, wir haben gehofft, er würde Israel aufrichten, da würde ein Wunder passieren. Und was ist passiert? Unseren Herrgott haben sie gekreuzigt. Viele müssen mit Enttäuschungen leben, darüber will ich sprechen. Du bist vielleicht auch traurig über dein Leben, weil deine Vorstellungen sich nicht erfüllt haben. Deine Erwartungen sind nicht aufgegangen. Die ganze Rechnung ist nicht aufgegangen. Es ging nicht so, wie du wolltest. Es kam alles anders. Und damit muss man umgehen, dass wenn im Leben eines Menschen etwas anderes kommt, ein anderer Mensch, ja, hat vielleicht ist in die Quere gekommen oder sich nicht so verhalten, wie ich gedacht habe. Ich habe gehofft, die Christen würden sich christlich verhalten. Aber manche Christen sind heidnischer und gottloser und ungläubig und rebellischer wie manche Nicht-Christ. Ja, viele sind von dem Jahr 2020 enttäuscht. Das Jahr ist so ein Schaltjahr. 2020 und sie haben sich so viel vorgenommen, so viel geplant, beruflich auch ihre Karriere irgendwie geträumt, jetzt habe ich eine neue Stelle, da wird es jetzt vorwärts gehen und was ist passiert? Nuscht, nuscht, nuscht. Wegen der Pandemie sitzen sie jetzt zu Hause und dergleichen können die Oma nicht einmal mehr besuchen, die Mutti nicht mehr besuchen und dergleichen. Die ganzen Ziele von Jahr 2020 sind ins Wasser gefallen durch Verbote, durch irgendwelche Behinderungen. Aber das ist das Leben. Jetzt wird es knallhart und wir müssen jetzt einfach uns Gedanken machen, ist das wirklich alles meine Erwartungen, meine Hoffnungen? Viele haben große Enttäuschungen erlebt schon in ihrem Leben. Ich denke, wenn das und jenes nicht passiert ist, aber dieses Jahr weltweit, alle Menschen betrifft es, nicht nur ein paar Fromme oder ein paar Gottlose oder nein, die ganze Welt, Geschäftsleute, ganz schlimm, die haben große Erwartungen gehabt in ihrem Geschäft, ausgerechnet, wir werden Gewinn machen und was ist gewesen? Nix, nix. Ihre Ziele haben sie sehr hoch gesetzt. Mir ist es eine große Hilfe gewesen in meinem Leben. Unser Lehrer, es war ein Kriegsveteran, und der hat gesagt, Jungs, erwartet nicht zu viel vom Leben. Setzt die Erwartung ganz tief unten. Und wenn es doch mehr kommt, dann könnt ihr euch freuen. Und das hat mir sehr viel geholfen, meine Erwartungen gar nicht so hoch zu setzen, eigentlich gar nichts zu erwarten. Und dann bin ich überrascht, wenn es besser wird. Und es wird meistens besser, wenn ich nichts erwarte. Also über enttäuschte Erwartungen spreche ich. Und setz deine Erwartungen nicht hoch. Je höher du deine Erwartungen setzt, desto schlimmer und negativer und größer und mächtiger wird die Enttäuschung sein. In dieser Welt gibt es so viel, was uns frustriert, was uns entmutigt, was uns traurig macht. Da ist so viel in dieser Welt. Schau nur deine Umgebung an. Menschen versagen, die geben dir ein Wort, versprechen dir was und hinterher wissen sie nicht mehr, dass sie mit dir sogar geredet haben. Und du verstehst dann plötzlich die Welt nicht mehr. Da verstehst du die Menschen nicht mehr. Wir haben gehofft, wir haben geglaubt, wir haben gebetet, wir haben geliebt, wir haben gegeben. Sogar das Allerbeste haben wir gegeben. Und es ist doch anders gekommen, als wir erwartet haben. Wir haben sogar alles verlassen. Ich denke nur an die Geschichte der Jünger. Wir haben alles verlassen, Meister. Wir haben alles gegeben. Die Fischerboote, die Fischernetze, die Arbeit. Und wir sind dir nachgelaufen, lieber Heiland. Und was haben wir davon? Jetzt müssen wir uns verkriechen und verstecken aus Angst vor den Juden. Das war damals die Situation. Und diese Situation haben wir auch heute noch nach wie vor. Höre das Gespräch der beiden Jünger an. Wir dachten und es ist immer ein großer Fehler, wenn du anfängst, zu viel zu denken. Wenn du dir alles ausmalst, wie schön das ist und wie schön wäre das. Und dergleichen, viele glauben und hoffen, und hoffen und harren macht viele zum Narren. So gibt es auch ein Sprichwort. Nicht nur Hoffnung und so weiter stirbt als letztes. Nein, hoffen und harren. Wie schnell verschwindet doch der Glaube, wie schnell verschwindet die Hoffnung, die wir so gehabt haben. Plötzlich ist das Geld nichts mehr wert. Plötzlich gibt es die Firma nicht mehr. Und viele fangen so gut an, viele fangen im Glauben an und hören im Zweifel auf. War das wirklich alles? In meinem ganzen Leben, warum ich Christ geworden bin, ist, war eines, ich habe Arbeit gehabt, ich habe Geld gehabt, ich habe Erfolg gehabt. Und dann habe ich mich gefragt, ist das alles? Ist das wirklich alles, was du zum Leben brauchst, um glücklich zu sein? Und ich habe gemerkt, nein, das ist nicht alles. Ich bin ein Christ geworden, und dann bin ich in der Gemeinde, dann habe ich, ja, war fröhliches Kind Gottes. Und dann habe ich gefragt mich, ist das wirklich alles? Dass nur in der Gemeinde sitze, Halleluja rufe oder das Vaterunser bete oder sonst noch was? Ist das wirklich alles? Und dann habe ich lernen müssen, das ist wieder nicht alles. Und später als Pastor habe ich Gemeinde aufgebaut, habe evangelisiert, habe missioniert, habe so viel für den Heiland getan, Hilfsaktionen gestartet. Und habe ich also summa summarum mein Leben nachgeschaut, ist das wirklich alles? Dann war ich so weit, dass ich in einem Jahr nicht einmal Silvester feiern wollte. Ich habe gesagt, guck mal, ich habe mich so verausgabt und mich so kaputt gemacht für den Herrn und den Heiland. Und ist das wirklich alles? Und dann kommt ein Reporter zu mir vom Tagesspiegel hier in Berlin und will ein Interview von mir machen und fragt mich aus, wie war das vergangene Jahr, was halten Sie von diesem ganzen Jahr? Und dann habe ich erzählt, ich habe so viel gemacht und das gemacht, Hilfsaktionen. Wir haben über 400 Tonnen Hilfsgüter nach Russland oder auch anderen Ländern gebracht und auch den Leuten geholfen, nur Hilfsaktionen. Und dann haben wir Flüchtlinge aufgenommen gehabt und dieses und jenes. Und dann sagt er, und dann haben sie auch noch gepredigt dazwischen. Ja, das habe ich auch noch viermal in der Woche gepredigt. In der Regel, dann haben wir Gemeinde gehabt, die große Kirche noch unterhalten. Ja, wie haben sie das geschafft? Und ich dachte, ist das wirklich alles? Und ich habe dann Depression gehabt, also so Schlaraffendepression, würde ich sagen. Nur so vorübergehend, weil ich mich gefragt habe, ist das wirklich alles? Und ich habe gemerkt, das ist auch nicht alles. Erfolg zu haben, anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen zu Jesus zu führen, das ist nicht alles. Und dann habe ich gefragt, lieber Gott, was ist das? Bis ich einfach mir mehr Gedanken machte, was ist das Leben? Warum bin ich Christ? Warum bin ich erlöst? Warum glaube ich an den Herrn Jesus Christus? Und dann ist mir eines groß geworden, nicht was ich für andere getan habe, für die Kirche getan habe, für die Menschheit getan habe, für die Gesellschaft getan habe. Nein, was ich für mich selbst getan habe. das ist getan, was ich für mich selbst getan habe. Was konnte Gott an mir wirken? Was konnte Gott in meinem Leben gestalten? Und seitdem ich jetzt mich Gott hingebe und Gott diene und einfach sag, Herr, ich möchte einfach mein Bestes geben für dich, zu deiner Verherrlichung. Einfach, ich möchte nur glücklich sein in Jesus, seine Gnade genießen, seine Güte genießen, seinen Frieden genießen, seine Freude genießen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nicht nur Erfolg haben, nicht nur anderen dienen, nicht nur den Leuten nachlaufen und nicht nur die Leute kommen zu Jesus rufen und so weiter. Nein, ich möchte einfach nur dem Herrn dienen. Und was ich einem der geringsten Brüder mit Menschen getan habe, das habt ihr mir getan. Und dann habe ich gelernt, mich von Gott führen zu lassen. Nicht die Menge, was ich tue, ist ausschlaggebend, sondern was kann der Herr durch mich wirken. Und das ist für mich eine Lösung gewesen. Und jetzt bin ich gar nicht enttäuscht. Wenn es wenig ist, bin ich gar nicht enttäuscht. Ich bin sogar dankbar, dass es wenig ist. Warum? Dann muss ich weniger arbeiten, muss ich weniger aufräumen. Danke Gott für jede Last, die du dich selber nicht aufgeladen hast. Und wir laden als Menschen uns so oft Lasten auf, wir stellen vor, das muss ich tun. Ich müsse den Saal, die Kirche renovieren. Und wir haben diese große Kirche renoviert am Leopoldplatz und alles getan. Und weißt du, wir haben nur für Steine gearbeitet. Und Gott sagt, wir sollen nicht an den Steinen arbeiten, sondern den Menschen dienen. Und den Menschen dient man in kleinen Stücken, die gerade einem über den Weg laufen. Wir sollen nicht den Steinen dienen. Und Gott wohnt nicht in Häusern und Tempel aus Steinen. Und deshalb habe ich dann die Kirche auch losgelassen. Ich habe gesagt, ich möchte mich damit nicht rumplagen. Ich möchte meinen Frieden haben, denn das ist nichts alles. Ich habe nur gedacht, wenn du eine große Kirche hast, ein Turm mit 85 Meter Höhe, drei Glocken und was weiß ich, ja, so viel Platz wie bald in einem Fußballstadion, das wäre das Größte. Und ich habe gemerkt, nein, das ist nicht das Größte. Es gibt noch viel größere Sachen. Und deshalb, ich schraube meine Erwartungen ganz tief unten. Und dann bin ich überrascht, wenn es mehr kommt. Dann bin ich Gott dankbar. Oh Herr, du hast mir so viel gegeben. Zu viel gegeben. So, viele fangen mit Gott auf an und hören mit dem Teufel auf. Denk nur an die vielen Ehen, verstehst du? So viele standen vor dem Altar, oh, bis der Tod euch scheidet. Und es sind keine drei Wochen verheiratet, dann gehen sie zum Scheidungsrichter. Ja, so viele fangen im Glauben an. Und wo enden sie? Viele haben ja mit dem Segen Gottes angefangen und enden beim Gericht. Oder wo auch immer ist. Man freut sich über ein kleines Baby, ein kleines Kind. Man nimmt es aus der Hand Gottes, man weiht es dem Herrn und sagt, oh Herr, segne dieses Baby, nimm es in deine Hand und opfer und so weiter. Und wir weihen Gott. Und dann ist der Bengel 16, 17, 18, 19, 20 Jahre alt. Dann wird der Dealer rauschgiftsüchtig oder was weiß ich. Dann macht er nur Probleme den Eltern. Ja, da hast du ständig Polizeibesuch bei dir zu Hause, Hausdurchsuchungen. Und so ein Bengel bereitet an dir schlaflose Nächte. Und du hast nur Kummer und Herzeleid als Mutter oder auch als Vater. Und es ist das Gleiche. Wir haben große Erwartungen. Ach, was aus diesem Mädchen wird oder aus diesem Jungen wird. Und da wird genau das Gegenteil, was ich erwartet habe. Und deshalb erwarte nichts. Das ist viel. Nichts zu erwarten. Und wenn es dann mehr kommt und wenn es besser wird, dann hast du Grund, Gott zu danken. Und wie oft, gerade die Kinder, die du so denkst, das ist mein Sonnenschein, das bringt dir schlaflose Nächte. Die Israeliten freuten sich riesig auf die Befreiung aus der Sklaverei, aus Ägypten. Oh Gott, das wird herrlich sein, wenn wir marschieren durch das Schilfmeer oder durch das Rote Meer, wenn der Pharao weg ist, wenn wir den nicht mehr haben. Wenn wir einmal draußen sind, und dann waren sie draußen, drei Tage waren sie draußen aus Ägypten, und dann schreien sie zu Gott, oh Gott, warum hast du uns rausgeführt? Wir haben kein Brot, kein Wasser. Und sie haben zu Gott geschrieben, sie waren nur 3 Tage weg von Ägypten. Warum hast du uns hier rausgeführt? Wären wir bloß in Ägypten geblieben? Lass uns wieder umkehren und wieder zurückgehen. Das war ihre Einstellung. Wir hatten damals noch so schön. Wie schön war es, als wir allein waren, als wir nichts hatten oder als wir nur Wasser und Brot hatten. Wie schön war das? Wir hatten unseren Frieden. Und jetzt haben wir alles, Kuchen und Kekse haben wir und alles mögliche und das Leben in Überfluss. Und jetzt haben wir nur Sorgen. Haben sind die Menschen, die nicht mehr haben als nur Geld. Und die Menschen, die Geld haben, die können ohne Revolver nicht schlafen. Sind so unglücklich. Ist das wirklich alles? Du kannst ein langes Leben haben, du kannst um ein langes Leben beten. Jetzt ist einer Hat ihn irgendwo ein alter Mensch war in der Quarantäne, war schon dem Tode nahe, mit 102 Jahren. Verstehst? Schönes Alter. 102 Jahre. Ein gesegnetes Alter. Und er sagt, ich bin so froh, dass ich das alles überlebt habe. Ich war so froh. Und ich bin so froh. Weißt du, aber du hast ein Leben von 102 Jahre. Was ist das? Wenn du 70 bist, wenn du 80 bist und so weiter, dann heißt es in der Bibel, das war nur Mühe und Arbeit und Plage. Das sind die Jahre, die dir nicht gefallen. Oh Gott, lass mich alt werden. Viele Leute wollen alt werden. Aber das ist kein Vergnügen, alt zu werden. Da kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Und es ist so gut, wenn du sagst, ich erwarte nichts vom Leben. Alles ist Gnade. Ich lebe allein aus Gnaden. Der Herr trägt mich durch. Der Herr versorgt mich. Ich weiß nicht, wie es morgen ist, aber jeder Tag hat seine eigene Plage und es geht irgendwie weiter. Nach 70, 80 Jahren und da kommt vieles so anders, als ich mir vorgestellt habe. Plötzlich reicht das Geld nicht mehr. Die Rente reicht nicht aus. Und ich kriege nur so wenig Rente, da heißt es dann, und so weiter. Ich habe mir das alles gar nicht vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, wenn meine Kinder in der Nähe wohnen oder wenn sie dort und dort sind und so weiter, dann werde ich besucht. Ja, dann habe ich Freunde dann und so weiter. Ja, und jetzt bin ich so einsam und allein. Das ist die Welt, das ist das Leben. Du wirst, je älter wirst du, desto einsamer wirst du. Du denkst ja, ich habe so viele Freunde, vielleicht auch von Facebook, aber sonst waren das nicht. Und diese Freunde kennst du nicht einmal. Ich habe so viele Freunde. Ein Mensch, wenn er 3, 4, 5 Freunde hat, das ist schon Wunder und viel. Echte Freunde, die zu einem halten, die mit einem durch dick und dünn gehen. Wie gehe ich mit Enttäuschungen um? Ich denke nur, die Staaten Afrikas insbesondere, die freuten sich so auf die Freiheit. Weg, die ganzen Koloniemächten weg, die kann man abschütteln. Die wollen wir nicht haben, die haben sie auch abgeschüttelt. Doch als sie dann die Freiheit hatten, dann kamen die ganzen Krisen, dann kamen die Kriege und die zerfleischen sich bis heute noch gegenseitig, die ganzen freien Staaten Afrikas. Oder ich denke nur an den afrikanischen Frühling. Oh, wenn wir ja weg sind von diesen Mächten, aber die müssen plötzlich lernen, auf eigene Füße zu stehen. Und sie haben nicht gelernt, was Demokratie ist, was ja in Frieden zu leben bedeutet, die Freiheit zu leben. Auch die Sklaven Amerikas, als sie frei wurden. Ich denke nur an diese Onkel Toms Hütte. Wir haben das ja irgendwo in der Schule mal gelesen oder als Jugendliche gelesen. Ja, die Afrikaner oder die Amerikaner, die wurden frei. Und jetzt müssen wir auf unsere eigenen Füße stehen. Oder hier, als die DDR zusammenbrach dann und die Leute in der Warteschleife waren. Ja, die Freiheit ist ganz anders gewesen. Da ist die Marktwirtschaft und da muss jeder was leisten. Da kannst du nicht noch kommen und einfach sagen, ich bin da und dann kriegst du ein Gehalt. Nein, da musst du kämpfen um jede Mark, um jeden Euro musst du kämpfen. Jetzt musst du plötzlich ja dir selber helfen. Musst dich selbst verwalten, musst um sich selber kümmern, musst dir selber helfen. Und so viele Leute erwarten die Hilfe von außen. Wie werde ich mit Enttäuschungen fertig? Erwarte die Hilfe nicht von außen, sondern deine Hilfe ist in dir. Und Gott ist deine Hilfe. Wenn Gott dir nicht hilft, dann ist alles vergeblich und umsonst. Warte nicht auf die Hilfe, dass die Menschen dir helfen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Diese Wahrheit ist so eine große Wahrheit. Wir denken, das ist weltlicher Spruch. Nein, hilf dir selbst. Wenn du nichts machst, wird dir Gott nicht helfen. Gott hat mich korrigiert. Ich habe so viele Hilfsaktionen gemacht, insbesondere im Osten. Und ich habe so viele Hilfsgüter rübergefahren. Und da hat Gott mir etwas gezeigt. Hilf den Leuten nicht nur mit Spenden, sondern hilf den Leuten, sich selbst zu helfen. Selbsthilfe ist die größte Hilfe. Gib den Leuten einen Angelhaken, zeig ihnen, wo sie Würmer finden und zeig, wie man Fische fängt. Und dann schick sie los. Und so habe ich dann später angefangen. Ich habe da in der Nähe von Moskau habe ich eine Lederschneiderei eingerichtet, so dass sie Lederjacken nähen können. In einer anderen Stadt in St. Petersburg habe ich Möbelschreinerei den Leuten gezeigt, Geräte geliefert, Handwerkszeug geliefert und Leute geschickt, wie man moderne Möbel baut, westliche Möbel damals baut nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Oder in einer anderen Gegend, in der Uralgegend, habe ich eine Kopiermaschine, Druckereimaschine hingebracht und dann weiß ich noch, habe ich gesagt, hier, ihr könnt eine Zeitung drucken, Tageszeitung. Und die haben dann die Tageszeitung gedruckt, die Christen. Und dann gab uns die NVA, die DDR-Armee, frühere DDR-Armee, gab mir 60 LKWs. Und was soll ich mit 60 LKWs, 40 Tonnen und größere Geräte machen? Ja, und das habe ich dann verteilt in den Osten, habe ich den Geschwistern gegeben, haben gesagt, ihr könnt in der Gemeinde zusammen, Brüder zusammen arbeiten, ihr habt Führerschein, ihr kennt diese Fahrzeuge, diese Icarus-Fahrzeuge, und ihr wisst, wie die funktionieren. In jeder Gemeinde habe ich dann verteilt, die Leute sollen arbeiten und selbst wirtschaften, auf eigene Füße stehen. Und manche LKWs fahren heute noch in Rumänien, denke ich noch, da sind einige, die Leute wirtschaften immer noch. Dann habe ich ein paar andere Sachen gegeben. Hier zwei Polykliniken habe ich geschenkt bekommen vom Staat, von der NVA hier, von früher von der DDR. Und dann habe ich das nach Cluj gebracht, Klausenburg, unten in Rumänien. Und dann aus 2-1 gemacht und den Leuten gezeigt, wie man arbeitet. Oder jemand hat mir ein Zahnlabor gespendet. Und das habe ich dann nach Moskau gebracht. Und jungen Leuten, die Zahnärzte waren, aber die das Zeug, das Geld nicht hatten, die haben dann eingesetzt und eine Zahnpraxis im Namen Gottes aufgemacht und gewirtschaftet und gearbeitet. Also das war so mein Dienst. Hilf den Leuten, sich selbst zu helfen. Das war meine Philosophie, was Gott mir gezeigt hat. Weg von diesen ganzen Hilfsspenden und den guten Gaben. Niemand lebt nur, dass du immer spendest. Denn die Leute waren faul. Und da hat Gott mich draufgebracht. Ich habe das beobachtet, in Russland irgendwo, in der Nähe von Moskau, auf dem Land draußen, da habe ich beobachtet, ja, die Christen, ihre Gärten sind leer, da wächst Unkraut. Aber die Kommunisten in ihre Gärten, die haben nichts, da haben sie wenig, aber die haben Karotten, die haben Zwiebeln drin, die haben Kartoffeln drin. Da habe ich gesagt, ja, und ihr Christen, warum verwahrlost euer Garten? Ich schaue immer gerne auf die Gärten, weil mich interessiert die Landwirtschaft ein bisschen. Dann sagt sie, ach, Bruder Matthäus, wir kriegen so viel Hilfsgüter aus dem Westen, wir brauchen das gar nicht. Und genau das ist, mit unseren ganzen Hilfsaktionen unterstützen wir die Faulheit und den Teufel. Wir sollen die Leute mobilisieren, mach selber was. Und dann kriegst du was zusammen. Und später, ich denke nur, in der Gemeinde in St. Petersburg habe ich den Leuten gezeigt, wie man Möbel baut. Da habe ich Geschwister aus Stuttgart genommen, aus meiner früheren Gemeinde. Da waren einige Schreinermeister, die haben 3 Wochen Urlaub gemacht und die Leute angeleitet, wie mache ich Polstermöbel. Lehre die Leute zu fischen, zu angeln, selbst was zu tun, was zu unternehmen. So, die Menschen müssen frei werden von ihrer Hilflosigkeit. Ja, ich brauche immer Hilfe, der Staat. Wir sollen aufhören, abhängig zu werden vom Staat. Und der Staat macht die Leute abhängig jetzt im Augenblick. Und da werden sie enttäuscht sein. Was glaubst du, jetzt schmeißt der Staat den Leuten Geld nach und eines Tages werden sie zurückfordern. Bis heute haben sie noch nicht die Regeln gesagt, was sie haben wollen nachher für das Geld. Gott will uns vom fremden Joch befreien, wir sollen dieses fremde Joch abschütteln und nicht nur Ägypten verlassen. Auch hier im Leben, stehe auf deine eigenen Füße, erwarte nichts, tue, was du kannst, tu das Wenige, finde eine Marktlücke irgendwo. Irgendwo eine Marktlücke. Du wirst nicht groß da erwartet. Weißt du, wir denken, die Welt erwartet mich. Die Welt erwartet dich nicht und mich nicht. Wir müssen selbst erwarten. Wer sich selbst nicht annimmt, kann das Leben nicht meistern. Wenn es einem schlecht geht, dann kannst du niemanden beschuldigen, wenn du da auf eigene Füße stehst. Du kannst nur sagen, oh Gott, hilf mir, stehe mir bei. Und dann musst du kämpfen, ringen. Laufen. Paulus sagt, ich laufe und ich will von niemand abhängig sein. Paulus war Zimmermann, nicht nur Zimmermann, der war Teppichmacher und hat sogar gearbeitet. Er hat mit seinen eigenen Händen Geld verdient und sogar die Geschwister unterstützt, die er mitgehabt hat in seiner Mannschaft und sagt, ich bin niemand zur Last gefallen. Und wir sollten so leben und so arbeiten, dass wir niemand zur Last fallen. Dass wir niemanden belasten, sich selber auf eigene Füße stellen. Und deshalb war Paulus auch so erfolgreich. Er hat selbst mit seinen eigenen Händen gearbeitet, sein Geld verdient und hat das Reich Gottes unterstützt und damit das Reich Gottes gebaut. Und das Reich Gottes ist gelaufen. So, schüttle das fremde Joch ab. Der Teufel versucht immer wieder, dass wir dem und jenem einen schwarzen Peter zuschieben können und sagen, der ist schuld und der ist schuld und der ist schuld. Nein, wenn es mir schlecht geht, bin ich selber schuld. Ich habe geschlafen, ich habe mir nicht mein Bestes gegeben, ich war nicht fleißig, ich habe mich immer auf die anderen Leute verlassen, ich habe mich auf Gott verlassen, aber Gott hilft mir nicht. Du wirst sogar von Gott enttäuscht. Wir haben gehofft, er würde Israel erlösen, aber da ist nichts passiert. Und Menschen werden von Gott enttäuscht und die wundern sich, warum wir von Gott enttäuscht sind. Tu etwas für deine Gesundheit. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich nicht zu ärgern, zu vergeben, klar Tisch zu machen, sich keine Schulden zu machen, niemand ja schuldig zu sein. Tu etwas für dich selbst, für deine Gesundheit. Reg dich nicht so auf über den und jenen, nur dem bei. Und dann nicht nur, der ist schuld, der hat mich behindert und der verhindert mich und so weiter. Da musst du selber durch. Und es ist so wichtig, dass du lernst, auf deine eigenen Füße zu stehen. Johannes, erwarte nichts von den anderen. Erwarte nur viel von dir selber. Ja, dass du sagst, ich, so viel es an mir liegt, so viel es an meinem Laufen liegt, so viel es an meinen Kräften liegt, Gott hilf mir, steh mir bei. Und Gott hilft uns, wenn wir uns selber helfen. Oder helfen lassen sogar. Wir müssen uns auch selbst helfen lassen. Meine Botschaft ist hier Umgang mit Enttäuschungen. Ich will nicht, dass du vom Leben enttäuscht wirst. Und nach dieser Krise wird es große Enttäuschung geben. Wir haben gehofft, der Staat würde einspringen. Wir haben gehofft, der liebe Gott wird uns helfen. Ja, und so weiter. Wir haben gehofft, nein. Die werden enttäuscht sein, dass das alles nicht passiert. Und so viele Menschen sind vom Leben enttäuscht, von sich selbst enttäuscht. Ja, und mein Thema ist heute einfach, arbeite deine Enttäuschungen auf, wie diese Emmaus-Jünger. Oh, bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier in Jerusalem in den letzten Tagen passiert ist? Ja, er wollte Israel erlösen. Und was ist daraus geworden? Nix. Genau das Gegenteil ist passiert. Sie haben unseren Meister gekreuzigt. Da wurde ihr Glaube und ihre Liebe zu Jesus hart getestet. Sie haben uns den Meister genommen. Wir folgen doch Jesus. Ja, wir sind Jesus nachgefolgt, wohin er uns auch führte. Und was ist jetzt? Jetzt haben wir nichts. Stehen wir vom Null, vom Minus. Warum sind die Leute Jesus nachgefolgt? Auch diese beiden Jünger. Nur wegen den Segnungen. Viele Menschen folgen Jesus nur wegen den Segnungen. Ach, wenn ich den Heiland habe, dann bin ich sozial abgesichert, dann habe ich alles, was ich brauche, dann bin ich gut versorgt. Er ist der Brotkönig, ja. Er hat ja so viel Brot vermehrt und so weiter. Gott kann Wunder machen, kann in Wasser Wein verwandeln und so weiter. Ach, der wird uns schon helfen durch ein Wunder. Nein, erwarte kein Wunder. Erwarte kein Wunder. Du wirst enttäuscht sein. Das Wunder ist nicht da. Ich will dich nicht jetzt entmutigen, auch als Prediger. Nein, ich will dir helfen. Komm runter, komm zur Realität und schau, was wie die Realität ist. Gott gibt uns die Verheißung und jetzt müssen wir selber probieren. Letztes Jahr war es, haben bei mir 2x Amseln auf meinem Balkon gebrütet. Das war fein. Ach, ich habe die größte Freude gehabt mit meinen Amseln. Und ich habe diese kleinen Amseln fliegen gelehrt. Verstehst du, ich war ihre Mama. Also die Mama hat mir die kleinen Vögelchen anvertraut. Weißt du, und dann waren die kleinen Vögelchen zuerst mal, sie haben ihre Flügel getestet. Und wir sollen auch unsere Flügel testen. Wir müssen selbst fliegen lernen. Und ja, die Mama hat nicht geholfen. Die Mama saß auf dem Baum auf der anderen Seite von meinem Balkon und schrie, komm. Und so weiter. Und er hat Angst gehabt und mit seinen Flügeln ein bisschen gewackelt und so weiter. Lerne deine Flügel selbst einzusetzen. Lerne deine Beine zu bewegen. Ja, lerne das. Und es geht dann um dein Überleben. Ja, da ist einmal einer dieser Vögelchen aus dem Nest gefallen, hab wieder ins Nest reingesetzt und dann hat er nochmals probiert und zweimal haben wir probiert miteinander und dann habe ich an der Grenze hingestellt, seine Flügel waren bereit und die Mutter schrie, komm, mein Kind, komm. Und eines Tages einmal da stößte sich ab und dann fliegt er. Und dann wollte er gar nicht mehr aufhören zu fliegen. Der kreiste nochmals rum und kam nochmals zurück und hat bei mir mit dem Kopf genickt und sich bedankt, dass ich ihm Fliegen gelehrt habe und beigebracht habe. Nein, ich wollte nur sagen, wir müssen lernen, selber unsere Flügel zu gebrauchen, selber unseren Glauben zu gebrauchen, selber unsere Inspiration zu gebrauchen, selbst unseren Verstand zu gebrauchen. Selbst. Das Wenige, was wir vielleicht manchmal haben, gebrauchen. Gott hat uns erwählt zum Leben. In Jeremia Kapitel 1, Vers 5, da heißt es, schon ehe ich dich ins Leben rief, habe ich schon einen Plan mit dir gehabt, sagt der liebe Gott. Als du noch nicht geboren warst, hatte ich bereits die Hand auf dein Leben gelegt und ich habe dich zum Propheten für die Völker bestimmt. Ich habe schon meine Hand auf dein Leben gelegt und ich wehrte ab, sagt dieser Beter hier. Ach Herr und mein Gott, ich kann nicht reden, ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortet zu mir, sag nicht, ich bin zu jung oder ich bin zu dumm oder ich bin, was weiß ich, zu klein, zu gering, zu schwach. Nein, sag nicht, geh hin, wohin ich dich sende und verkünde das, was ich dir auftrage. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir und ich werde dich beschützen. Ich kann's nicht. Sag nicht, ich kann nicht. Weißt du, was das ist? Eine negative Proklamation. Bekenne das Positive. Ich kann nicht. Ich kann nicht singen. Ich denke nur an meine älteste Tochter, als sie geboren wurde und so weiter und ein bisschen klein, ja, ein Mädchen war, noch im Kindergarten, die konnte keine Stimme halten, die konnte gar nichts und es tat uns so leid, dass sie gar nichts konnte. Wir waren musikalisch, wir haben selber viel gesungen und musiziert und unser Kind versteht überhaupt nicht, hat keinen Rhythmus und ist unmusikalisch, bis wir von der Yamaha-Methode gehört haben, dass die Japaner sagen, jeder Mensch kann singen, wie ein Vogel zwitschern kann. Jeder Mensch, er muss nur seine Gabe erwecken. Erwecken. Und wir haben sie heute in die Schule gebracht. Nach kurzer Zeit hat sie so viel gelernt. Stimme, also die Stimmbildung war zuerst und dann war Rhythmusbildung und dann war, dass sie Instrument gelernt hatte. Sie hat Klavier gelernt und Klarinette gelernt. Also, und heute ist sie so firm in Musik, dass sie in der Gemeinde dienen kann und Chor leiten kann und eine Bildungsgruppe leiten kann und alle ihre Kinder sind mitmusikalisch. Aber zuerst einmal der Teufel sagen, das Kind ist unmusikalisch. Und so viele Deutsche sind so verbohrt, ja, der kann das nicht und nicht. Erwecke die Gabe, steht in der Bibel. Wir haben einen prophetischen Geist in uns und der Paulus schreibt einmal, oder sagt dem Timotheus, Timotheus, unter Gebet, all das, was du bekommen hast, ist dir gegeben worden. Erwecke die Gabe, erwecke deine Fähigkeiten. Und jeder Mensch, der sprechen kann, der kann auch singen. Und jeder Mensch, der irgendetwas Praktisches kann, der kann sich verwirklichen. Jeder einzelne Mensch. Ich wehrte ab. Herr, ich habe eine schwere Zunge. Denk doch an Moses. Ich kann nicht sprechen. Der hat Rhetorik studiert und hat sich blöd angestellt. Ich kann nicht reden. Gott wusste, der kann. Der muss nur den Mund aufmachen. Aber Gott sucht einen Ersatz. Wenn wir versagen, wenn wir uns entschuldigen und uns ausreden, findet Gott Ersatz. Und Gott hat immer Ersatz. Für viele Konflikte in unserem Leben kannst du nichts dafür. Da bin ich einverstanden. Aber das, was du kannst, das, was so vieles an dir liegt, ist das wirklich alles? Ja, es ist nicht alles. Auch hier, was wir alles erreichen in unserem Leben, das ist nicht alles das Schönste und das Beste kommt noch in aller Liebe. Aber für viele Konflikte kannst du nichts dafür. Du kannst nichts dafür, dass Corona gekommen ist, dass es hier internationale Konflikte gibt, Kriege gibt, Wirtschaftskriege sind und dass Inflation gibt. Du kannst wie vieles nicht, aber das ist kein Problem. Du kannst aus allem was machen. Die alten Amerikaner haben eine Philosophie gehabt. Wir können von Tellerwäscher zum Millionär werden. Und jeder kann das, jeder hat das Zeug, der muss es nur, ja, das machen, sich ermutigen lassen vom Wort Gottes, vom Glauben her. Ja, das kann ich nicht. Mein Vater ist ein Bettler, ein armer Mann gewesen. Ja, schau nicht auf deinen Vater, schau nicht auf deine Mutter, schau auf Gott, was er aus deinem Leben machen kann, was er in dein Leben hineingelegt hat. Für viele Probleme kannst du nichts. Du kannst nichts, dass es politische Umstürze gibt, dass es Arbeitslosigkeit gibt. Es gibt so viel Arbeit und ich frage mich, warum gibt es Arbeitslosigkeit? Finde eine Arbeit. Ja, ich habe euch vor gar nicht so langer Zeit in meiner Predigt eine Geschichte erzählt, was in Reders Deutsches das Beste stand. Da war eine junge Frau, die wollte in einer bestimmten Firma arbeiten und sie wollte dort Chefsekretärin werden. Und weißt du, was die liebe Frau gemacht hat? Die ging hin zu dieser Firma und sagte, ich möchte bei euch arbeiten. Und dann sagt der Personalchef, wir stellen keine Leute ein. Doch, ich möchte bei euch arbeiten. Ich möchte bei euch kostenlos arbeiten. Regale putzen und was weiß ich. Sie hat ein halbes Jahr umsonst gearbeitet. Wo arbeitet hier heute noch ein Mensch umsonst? Was springt mir dabei raus? Was verdiene ich? Und diese Frau hat gearbeitet umsonst, dass die Mitarbeiter der Firma gesagt haben, also wir haben hier eine Kollegin, die arbeitet umsonst, wir machen eine Kaffeekasse und wir legen Geld zusammen. Sie haben mir ein bisschen geholfen und dann, ja, und sie war sehr fleißig, sie war sehr intelligent und sie konnte etwas und sie hat ein Ziel gehabt, ich will hier Chefsekretärin werden. Und das hat eine Weile gedauert, 1,5 Jahre, so stand es in diesem Bericht, hat es gedauert, bis sie auf diesen Posten kam, bis jemand sagte, dann guck mal, die macht so eine feine Arbeit, so eine zuverlässige Arbeit, diese Frau gehört hier nicht als Putzfrau in der Firma. Ja, du musst was unternehmen. Und guck mal, Gott hat Josef, einen kleinen Buben, genommen, der hat einen Traum gehabt, eine Vision gehabt, und wohl dir, wenn du eine Vision von deinem Leben hast, du wirst König werden. Ach, komm, Blödsinn. Und die Brüder haben ihn ausgelacht, der Vater hat ihn ausgelacht, Mutter hat ihn ausgelacht, spiel nicht verrückt, du bist nur ein Träumer, ein Fantast. Aber was macht er? Ich werde König werden. Und es kommt genau anders, als er gedacht hat. Weißt du, wenn du eine Erwartung hast, eine Hoffnung hast in deinem Leben, wenn du an dir selber glaubst, es kommt immer anders, als du erwartest und denkst. Und er wurde in die Grube geworfen, wurde verkauft als Sklave nach Ägypten. Und da waren alle Träume zerplatzt. Ja. Aus mit der ganzen Träumerei und Visionärerei und so weiter. Da war alles vorbei. Und jetzt sitzt er als Diener da im Haus des Potiphars. Und da passiert auch ein Unglück. Dann kommt er ins Gefängnis. Also du siehst, wenn du dabei bist, dein Leben zu verwirklichen, geht's abwärts mit dir. Denn wer nicht den untersten Weg geht, wer nicht unten, ganz unten angekommen ist, der kann auch nicht ganz oben sitzen. Du musst zuerst mal ganz unten ankommen. Und schau, was Josef geworden ist. Der hat die ganze Familie gerettet. Der hat ganz Ägyptenland gerettet. Und Gott hat ihn mächtig gesegnet. Also deshalb, schau nicht, was vor Augen ist. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Du wirst enttäuscht werden, wenn du das siehst, was vor Augen ist. Also geht alles pleite. Die sind bankrott, die sind bankrott, die sind bankrott, die sind pleite. Die haben kein Geld mehr. Bei denen geht's abwärts. Und da hat's geknallt und dort hat's geknallt und dort knirscht es schon wieder. Nein. Wir sind in der Welt. Und wir lassen uns von dieser Welt nicht verstricken. Als Kinder Gottes, wir lernen, wie lebendige Fische mit dem Strom und gegen den Strom zu schwimmen. Wir sind ein Teil dieser Welt. Wir sind ein Teil dieses Systems, da kannst du nichts dagegen machen. Wir sind Teil der Konflikte dieser Welt, jetzt mit dieser ganzen Pandemie. Da kannst du nichts machen. Kannst nicht sagen, das glaube ich nicht. Ja, da kriegst du kein Benzin, kein Geld, kannst nicht einkaufen. Das mache ich nicht. Ja, du wirst dich schön beugen müssen und unten durch. Und es betrifft uns alle. Wenn eine Geschichte, etwas Negatives passiert, das betrifft uns alles. Aber Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, alle Dinge werden zum Besten dienen. Und zwar, die nach dem Vorsatz berufen sind. Die meisten Leute lesen nicht weiter. Die Gott lieben, Nummer 1, und die nach dem Vorsatz berufen sind. Wenn du in deinem Leben eine Berufung hast, dann wird dich der Teufel, die Krisen und alles nicht unterkriegen können. Du wirst nicht enttäuscht sein. Denen, die Gott lieben. Gott macht aus meiner Geschichte immer noch das Beste. Er holt mich irgendwie rauf und ich stehe immer wieder auf wie eine russische Puppe da. Du kannst hinschmeißen, wie du willst. Auf welcher Seite kannst du auf den Kopf stellen? Die stellt sich wieder aufrecht. Wir haben so einen Stehaufmenschengeist in uns als Christen. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht nur zum Jodeln und Jubeln und Jauchzen und dergleichen. Nein, der Heilige Geist wird euch Kraft geben, meine Zeugen zu sein, so wie Jesus war. Jesus zu bestätigen. Er hat gesiegt und wir sind auch zum Siegen bestimmt. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, derselbe Geist wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Dein Leib ist sterblich. Ich kann nicht mehr, schaffe nicht mehr, bin ganz schwach. Nein, der Heilige Geist macht dich fähig, dass du über Mauern springst, so wie der David. Mit Gott vermag ich alles. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Das ist diese Geschichte der Bibel, wie man mit Enttäuschungen fertig wird. Schau nicht auf dein Fleisch. Ja, schau, was Gott mit dem Abraham gemacht hat und mit der Sarah. Ihr Fleisch war schon erstorben. Die waren schon ausgetrocknet. Haut und Knochen, verstehst du? Was willst du mit 100-Jährigen anfangen oder mit 90-jähriger Frau, verstehst du? Die ist, ja, schau dir die 90-Jährigen an, wie sie über die Straße laufen. Und Gott sagt, ja, selbst als ihr Leib erstorben war, als nichts mehr zu hoffen, nichts mehr zu erwarten war, hat Gott noch den Buben Isaak geschenkt. Und wie alt ist der Abraham geworden? 176 Jahre. Oh, liebe Zeit, da kann sich noch was vornehmen. Wir sind ein Teil dieser Welt. Bei Gott, ja, die Gott lieben, die werden immer wieder Wunder Gottes erleben. Die werden aus den Krisen rauskommen, auch wenn sie Enttäuschung über Enttäuschung erleben, auch selbst wenn sie unter den Trümmern ist. Es gibt eine Legende, eine Sage, der Augustin, dieser Augustin, das war ein, ja, ein bisschen Blödel, was auch immer ist. Und da gab es die Pest und man hat die Leichen eingesammelt und der war auch, wurde auch eingesammelt, weil er irgendwo gepennt und geschlafen hat und dann haben sie mit den Leichen zugenommen und er wurde mit den Pesttoten da in die Grube geworfen und da sagt er, wo bin ich hier gelandet? Bei lauter Toten und er kommt raus und er lebt, der liebe Augustin. Ja, und es soll ein Augustin sein, dich nicht von den ganzen Pesttoten, die ich anstecken lassen. Gott kann ein Wunder wirken. Und dann dieser Augustin, der ist von den Toten auferstanden. Da wurde gefeiert da in Wien und wie der behandelt wurde. Der Augustin. Studier seine Geschichte. Enttäuschend. Ja, ist das ganze Leben. Du kannst machen, was du willst. In deinem persönlichen Leben, da musst du so viel verarbeiten. Da stirbt jemand, zieht jemand weg, da lässt jemand dich hängen und so weiter. Ja, lebt mit Enttäuschungen. Hab Mut, Enttäuschungen zu nehmen. Das ist deine Speise, deine Leckerei. Enttäuschungen. In dieser Corona-Pandemie, ja, da ist fast alles ins Wasser gefallen. Und jetzt mach aus der Situation das Beste, dein Jahresurlaub. Du hast geplant, was weiß ich wohin. Aus deinem Geschäft ist nichts geworden. Aus deinem Traumjob ist nichts geworden. Jetzt bist du in der Kurzarbeit. Aus deinen Träumen ist nichts geworden. Aus deinem Mann. Ich habe gedacht, ach, aus meiner Frau. Ach, was weiß ich, was das alles wird. Das wird ein herrliches Leben sein. Vergiss. Wegen Corona musst du vielleicht die Hochzeit verschieben. Konntest nicht in die Kur oder in die Reha gehen. Wegen der Corona wurde sogar die Operation verschoben. Bei wie vielen Menschen ist die Operation verschoben worden? Nur deswegen. Mach aus der Sache das Beste. Enttäuschungen über Enttäuschungen. Da fällst du in das schwarze Loch, versinkst im Selbstmitleid, wenn du nicht aufpasst. Ist das wirklich alles? Und ich kann dir sagen, es ist nicht alles. Denk an Hiob. Was der Kerl alles durchgemacht, der Bursche. Ja? Alles verloren, alles verloren. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Und was wir hier in dieser Welt, in diesen Augenblicken erleben, ist auch eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Und dann sagte, ich weiß, oh Gott, ich weiß, mein Erlöser lebt. Mehr musst du auch gar nicht wissen. Du musst nicht wissen, Gott ist stark, Gott ist mächtig. Und du musst nicht wissen, ich bin Christ, ich bin ein Pfingstler, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nein, mein Erlöser lebt. Wenn du das weißt, reicht dir vollkommen aus. Hast die Fahrkarte zum Himmel, zum siegreichen Leben, bist mit Gott auf dem Triumphwagen. So wie die beiden Emmausjünger. Wir haben gehofft und so weiter. Und dann ist aus dieser Seifenblase nichts geworden. Die Seifenblase ist zerplatzt. Wir haben gehofft. Du sollst nichts hoffen, Menschliches. Lass Gott machen die Geschichte. Lass Gott Israel erlösen. Lass Gott die Wunder zustande bringen. Und wenn du nicht aufpasst, da platzt die Blase und zurückbleiben Trauer, Schulden, Depression, ein schweres Herz. Wenn das Traurige abgeflaut ist und so weiter, kommt die Welt in Wut und Hass. Weißt du, lass doch paar Wochen stehen. Jetzt haben wir erst zwei Monate hier, diese Plage in uns, in unserem Land. 5 Monate wird es sein nach der Bibel, was ich lese und so weiter. Jetzt kommt Wut und Hass. Ja. Die Bürger werden wütend auf die Politiker, dass sie jeden Tag so häppchenweise den Leuten irgendwas aufdiktiert und so weiter. Und dann kommt Hass. Was glaubst du, was für ein Hass auf die Politiker kommt? Man wird ihnen das Fell abziehen und sie zum Teufel jagen. Unter Umständen kann alles passieren. Ihr habt uns belogen. Ihr habt unsere Wirtschaft kaputt gemacht mit eurer Dummheit. Und das war nur eine Hüsterle, eine Grippe und so weiter. Und ihr habt die Wirtschaft so verrückt gemacht. Irgendjemand hat es geschrien. Es brennt, es brennt, es brennt und jetzt die ganze Welt ist in Flammen. Da wird ein Hass werden auf die Politiker, auf die Medien, auf die Kirchen, auf die Pastoren. Auf Gott. Warum hat er uns das zugelassen? Und die Menschen fluchten Gott, steht in meiner Bibel, Offenbarung Kapitel 9, liest man mal. Und sie fluchten Gott, waren verbittert über ihn. Wie konnte er das zulassen? Und wenn ein Mensch verbittert ist, voller Wut und voller Zorn und voller Hass ist, weißt du, was dann kommt? Krebs. Und die Leute haben Geschwüre gehabt, steht in der Bibel. Als nächstes kommen die Geschwüre bei diesen Leuten, die so wütend und so ärgerlich geworden sind, die das nicht verarbeitet haben. Lies Offenbarung Kapitel 16. Weißt du, du musst die Offenbarung ein bisschen durcheinander mischen. Weißt du, du siehst in der Offenbarung diese prophetischen Dinge, da siehst du die Bergspitzen, aber du siehst die Täler nicht dazwischen, was da alles passiert. So, Offenbarung 16, Vers 10. Und der fünfte Engel goss aus seiner Schale auf den Thron des Tieres, Antichristen, auf die Globalisierung, auf die Reiche dieser Welt und so weiter. Und dass sein Reich, das Reich des Antichristen, verfinsterte sich. Und die Menschen zerbissen ihre Zungen und sprachen, ja, und lästerten Gott im Himmel, der ihnen die Schmerzen zugelassen hatte, und wegen den Geschwüren, und sie taten nicht Buße. Jetzt, warte, was jetzt kommt? Jetzt wird Gott verflucht und Gott verdammt. Warum hat er das zugelassen? Warum hat er es nicht verhindert? Sie bissen sich auf die Zunge, sie schluckten, nahmen es hin zuerst einmal, wir machen alles, was sie sagt, wir tragen Masken, wir halten Abstand und dergleichen, wir akzeptieren alles, aber dann merken die Leute, das war alles nur Bluff. Den Leuten geht das Licht aus, auf und so weiter, und die Leute werden bitter, die werden verbittert. Und das Erste, was sie gemacht haben, als sie aus Ägypten rauszogen, sie kamen auch an Bitterwasser, an Mara. Die waren verbittert. Und ich sage, die Christen werden verbittert sein. Die werden verbittert sein auf ihre Pastoren. Die werden verbittert sein auf die Politiker. Die werden verbittert sein auf die Medien. Verbittert. Das Wasser ist wunderbar, aber ungenießbar. Alles ist so schön und so weiter. Guck mal, der schöne Mai. Ach, herrliche Zeit. Wenn ich jetzt nach dem Regen durch die Gegend laufe im Park, das riecht man, die Blümchen, Jasmin und sowas, was man so alles jetzt im Park so riecht. Ja, aber was sie uns alles vorgegaukelt haben, die Leute wurden getrennt, Kinder durften nicht im Sandkasten spielen und so weiter. Die Leute kriegen Magengeschwüre. Pass auf, was jetzt passiert. Kannst die Zeitung lesen, schreib es auf, dann kannst prüfen, ob der Herr Matthäus gelogen hat oder die Wahrheit gesagt hat, ob er inspiriert war vom Heiligen Geist. Die Leute werden Darmkrebs kriegen, weil die Firma bankrott gegangen ist, weil sie den Beruf nicht ausgeübt haben. Und immer wenn es mit Beruf und so weiter nicht funktioniert, kriegen sie Dickdarmkrebs. Und da kriegen sie große Probleme. Sie können keinen Stuhlgang mehr machen. Ja, ich kenne sowas. Hier ein Bruder aus unserer Gemeinde, als es um BER, diesem Flughafen ging, der hat sich beworben. Er wollte ja als Ingenieur dort arbeiten und ja, er hatte das ganze Zeug gehabt. Er hat in Toronto einen Flughafen aufgebaut und so weiter und hat sich hier beworben für BER. Und man hat ihn ausgeboxt und man hat ihm die Stelle nicht gegeben und so weiter. Was ist passiert? Er hat Darmkrebs bekommen, Dickdarmkrebs. Und dann, wir haben in der Gemeinde gebetet und als er dann diese Stelle nicht bekam, weißt du, es geht nicht von heute auf morgen, aber kurze Zeit danach, wenn du das nicht verarbeitest, die Probleme nicht zu Gott bringst und diese Enttäuschung, diese Verbitterung nicht unter die Füße bekommst, du kriegst Probleme im Magen, du kriegst Probleme an deinem Dickdarm, ja, und andere Probleme noch dazu, wahrscheinlich, so, und wir haben gebetet und wir haben wirklich viel gebetet. Ich habe auch sogar einmal einen Tag mal für ihn gefastet. Habe ich gesagt, lieber Gott, du musst meinen Bruder berühren. Und du gib mal alles dem Herrn ab. Und ich weiß noch wie heute, er hat alles dem Herrn abgegeben und hat einfach das in die Hand Gottes gelegt. Und Gott hat ihm Gnade geschenkt. Und dann wollte ich mit ihm mal sprechen. Dann sagte er, ich mache jetzt eine Radtour von Schwerin bis nach Rostock. Ja. Und er hat einfach sich abgefunden. Wir müssen uns mit Enttäuschungen abfinden und aufarbeiten und die Sache Gott abgeben. Aber die meisten können das nicht. Die denken, ich muss machen. Oh, mich haben sie enttäuscht, mich haben sie in die Pfanne gehauen, mich haben sie ausgeboxt, mich haben sie gemobbt. Ich kenne sowas. Muss mir nicht erzählen. Ich kämpfe an der vordersten Front. Ich kämpfe für Leute und mit Leuten. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn du dein Beruf, deine Aufgabe nicht erledigt werden kannst und du sagst, ich bin der fähigste Mann. Und so weiter. Er war der Fähigste, wenn es demnach ging. Und der Flughafen in Toronto existiert heute noch. Und der Berliner ist noch bis heute noch nicht geöffnet. Ja, ist es so wichtig, dass wir ja unser Gehirn gebrauchen und so weiter. Und da heißt es, und sie bissen sich auf die Zunge. Das hat mich so ja beschäftigt. Die Leute bissen sich auf die Zunge. Ja, wann hast du dich das letzte Mal auf die Zunge mal gebissen? Du weißt, wie schmerzlich das ist. Ja, und ich habe mir Gedanken gemacht, dass sich auf die Zunge beißen, was das bedeutet. Ja, diese Kaubewegung wird von der Zunge, vom Kopf, vom Gehirn gesteuert. Und alles in unserem Leben wird vom Gehirn gesteuert. Auch die Zunge. In der Bibel heißt die Zunge ist ein kleines Ding, steuert aber die großen Schiffe. Denk drüber nach nur. Du musst es geistig verstehen. Höre meine Predigten. Hilf und unterstütze uns bei dieser Arbeit, damit wir noch vielen Leuten die Wahrheit sagen können. Und die Wahrheit ist, was die Leute frei macht. Gib die Sache Gott ab. Gib deine Enttäuschung, deine Bitterkeit, deinen Wut, deinen Zorn, deinen ganzen Ärger, gib sie Gott ab. Ich will den Menschen nur zeigen, wie man mit Enttäuschungen fertig wird, wenn man sie verarbeitet. Und weißt, der Staat sagt es dir nicht. Die Kirche sagt es dir auch nicht. Und Robert-Koch-Institut wird es dir auch nicht sagen. In aller Liebe, die werden es dir nicht sagen. Ja, die zählen nur die Toten. Das ist ja schrecklich, wie viele dann insgesamt gestorben sind. Aber die sagen nicht, wie viele am Tag gestorben sind. Es werden immer nur die Gesamtzahl, die wird immer erhöht. Und am Schluss sind es so und so viele Tausende gestorben sind. Ja, und wie viele infiziert worden sind. Sie sagen dir nicht, wie du mit der Infektion fertig wirst. Mit diesen Meldungen. Das mag wahr sein. Aber, weißt du, du nimmst es zu hin, ja, da sterben so und so viele Leute, vielleicht bin ich bald der Nächste. Deine Enttäuschungen, übergib sie Gott, deine Ängste, übergib sie Gott. Der Staat wird bald eine Corona-Steuer einführen. Das ist mir gerade diese Tage eingefallen, beim Nachdenken. Das muss irgendwie bezahlt werden. Der ganze Spuk, da wird zuerst mal Geld rausgeschmissen, aber irgendwie muss es auch wieder reinkommen. Dann kriegen wir wahrscheinlich wieder eine Soli-Steuer für Corona-Pandemie, dass das wieder wettgemacht wird. Ja, und was bleibt zurück? Ja, sie bissen sich auf die Zunge und lästerten Gott. Gott, warum hast du nicht verhindert? Warum waren wir nicht so clever? Warum hat uns keiner gesagt? Warum hat uns niemand gewarnt? Weißt du, die Wächter Israels, die echten Wächter Gottes, die schlafen. Du hörst Predigten wie diese kaum, wo die Leute die Wahrheit sagen, ja, wir müssen dem Herrn vertrauen. Nein, wir müssen gegen den Strom schwimmen und was unternehmen. Zwischen der Zunge und dem Gehirn ist eine Verschaltung, eine direkte Verbindung. Und die Zunge wird vom Gehirn kontrolliert. In meiner Bibel heißt Leben und Tod liegt auf der Zunge. Aha, da. Das ist ein kleines Ding. Hast du schon drüber mal nachgedacht? Wann beißt man sich auf der Zunge? Ja, weißt, wenn du isst, ziehst du automatisch die Zunge zurück, unterbewusst. Ja, aber das geht ganz blitzschnell. Aber wenn du Angst hast, dann beißt auf der Zunge und sagt, jetzt sagen wir nichts, jetzt sind wir still, jetzt tun wir das. Da beugen wir uns, wir gehen diesen Weg, der uns vorgeschrieben wird, wir beachten diese Vorschriften. Wir beißen uns auf der Zunge. Wenn wir ja unseren Mund nicht richtig gebrauchen und die Zunge wird zum Sprechen gebraucht, nicht nur zum Essen und nicht nur um Geschmack zu haben, sondern zum Sprechen, wenn wir nicht dagegen reden, wir beißen uns auf die Zunge, wir sagen nichts. Wir bleiben still. Die Stillen im Lande. Verstehst du? Vergiss doch die ganzen Stillen. Ja, wir sagen nichts. Und wenn du dir öfters auf die Zunge und so weiter oder in die Wange beißt, dann musst du zum Zahnarzt gehen und untersuchen, ob dein Gebiss noch richtig ist. Und funktioniert. Deine Kiefer ist vielleicht schief. Und das ist der häufigste Grund, warum viele Menschen sich auf die Zunge beißen. Unsere Zunge lebt ziemlich gefährlich. Zwischen den Zähnen lebt sehr gefährlich. Und deshalb ist so wichtig, dass du deine Zunge richtig gebrauchst, richtig benutzt und dir nicht nur auf die Zunge beißt. Wir sagen nichts, wir sind still, wir ordnen uns unterschön. Sei der Obrigkeit untertan. Ja, nicht umsonst tut es die Zunge so ein höllisches Feuer los, wenn du da drauf beißt. Hast schon mal gebissen? Ja, das kommt noch aus der Urzeit, aus unserer Evolution, verstehst du? Da ist unser Gebiss entwickelt. Zahnärzte sagen, der Mund ist zu trocken, zum Beispiel. Und wann ist der Mund trocken? Wenn du viel Stress hast. Wenn du den Stress nicht verarbeitest. Auch und so weiter. Dann bleibt die Zunge zwischen den Zähnen hängen. Ja, wenn du den Stress nicht verarbeitest. Und es ist so wichtig, dass du lernst, deine Enttäuschungen zu verarbeiten. Den Stress, den dir andere Leute zufügen, für die du nichts kannst. Du hast nicht gebeten. Es ist so gekommen, verstehst du? Ich habe nicht für Corona gebetet, aber es ist gekommen. Und Gott hat es zugelassen. Was wir jetzt durch Corona haben, ist ein purer Stress. Jetzt bringe ich noch ein Stückchen weiter. Dieser fünfte Engel hat seine Posaune geblasen und die Zornschale wurde ausgegossen auf den Strom Euphrat. Naja, vielleicht kommen die Chinesen, die Seitenstraße. Kann sein, aber ich möchte mal ein bisschen anders. Weißt du, ich liebe Mystik und Dogmatik. Und in der Mystik, da steckt so viel drin. Wenn ich hier mal ein bisschen meditiere und nachdenke, der Strom Euphrat trocknete aus. Weißt du, was Strom Euphrat ist? Deine Gurgel, hör mir gut zu. Die Menschen bissen sich auf die Zunge. Die Euphrat war ein Strom, Grenzstrom von Ost und West, Okzident und Orient. Die Menschen hatten ja keine Lösung für diesen Schmerz, für ihre Verluste. Da blieb eine offene Stelle, ein ungelöstes Problem. Kriegen den Mund nicht mehr zu und sie bissen sich auf die Zunge. Nur nebenbei. Sie konnten das auch nicht aussprechen, sie durften auch niemandem sagen. Man hat ihnen nicht nur Mundschutz verpasst, sondern auch einen Maulkorb. Ja, und die Zunge ist zum Geschmack und so weiter, dass wir nicht nur die Speisen kennenlernen, ob sie scharf sind oder heiß oder kalt. Sie bissen sich auf die Zunge. Denk mal drüber nach. Geh ins Gebet mal und frag, was heißt das? Sie bissen sich auf die Zunge. Menschen resignierten, sie gaben sich auf, sie hörten auf zu kämpfen. Sie haben sich damit abgefunden. Und unsere gesamte Zivilisation hat sich abgefunden. Wir können nichts dagegen tun. Als Tschernobyl fiel oder als das Chaos in dieser Gau in Tschernobyl passiert, da hat der Gorbatschow noch gesagt, da hilft es noch beten. Aber du hörst ja heute kaum noch, dass die Menschen sagen, da hilft es nur noch beten. Sie hörten auf zu kämpfen mit dieser Phase hier, was wir jetzt zurzeit erleben. Ja, da werden die Menschen mit den Sachen nicht fertig. Warum? Der Strom Euphrat trocknete aus. Diese Reaktion bezieht sich auf unser Leben, auf heute, auf deinen Körper, auf dein Empfinden. Der Euphrat trocknete aus. Die Schlüsse, die du aus den Enttäuschungen siehst, die können dich über das Eis gehen lassen oder dich untergehen lassen. Die Schlüsse, ja, meine Enttäuschung, das verarbeite ich nicht. Meine Vergangenheit, das kann ich nicht mehr bewältigen. Da ist schon so viel kaputt gemacht jetzt in diesen letzten 2-3 Monaten. Deine Vergangenheit muss aufgearbeitet werden oder sie verfolgt dich und macht dein Leben enger. Darüber habe ich gestern gesprochen. Das negative alte Ich deines Lebens und so weiter, das sind diese selbsterfüllende Prophezeiungen. Das wird wieder nichts. Aus dem Jahr 2020 wird nichts, aus dem Urlaub wird nichts, aus der Hochzeit wird nichts, aus dem Häuslerbau wird nichts, aus dem neuen Wagen wird nichts. Da wird nichts. Der Euphrat trocknete aus. Und das geht zum Gehirn, dieser Schuss, verstehst du? Dein Gehirn verarbeitet diese Botschaft. Der Euphrat, dieser Grenzfluss von diesseits und jenseits, Ost und West. Und da steckt eine große Wahrheit. Dort war der Baum des Paradieses, dort war Babylon, von dort kam Abraham von Euphrat, aus dieser Gegend, Ur in Chaldea. Das war so ein Grenzfluss. Und diesseits und jenseits von Euphrat passiert so viel. Diesseits, hier wo wir jetzt leben, hier, da haben die Menschen einen persönlichen Gott. Islam, Judentum, Christentum. Jenseits von dem Strom Euphrat. Auf der anderen Seite, da ist, ja, diese ganzen philosophischen Götter, da haben die Menschen keinen persönlichen Gott. Hinduismus, Buddhismus, Taoismus, dieses ganze Ahnenkult, die Reinkarnation, und so weiter, diese intellektuelle Religion, die haben keinen persönlichen Gott. Und du siehst, der Strom vertrocknet, aber die Könige vom Aufgang der Sonne, vom Osten, diese intellektuellen, diese humanistischen Geister kommen, Yoga und so weiter, die erzählen dann die von Entspannung. Der Westen wird überflutet von den fernöstlichen Religionen. Ja, meditiere, denk drüber nach. Du kommst mit Meditieren nicht weiter. Du kommst mit der ganzen Philosophie, mit dem positiven Denken nicht weiter. Du brauchst einen persönlichen Gott diesseits. Ja, Gott Jehova oder Allah oder ich weiß nicht oder Jesus Christus, wie du das auch nennen möchtest jetzt in diesem Augenblick, spielt keine Rolle. Aber die haben alle einen persönlichen Gott, Gott Vater. Auch wenn er keinen Sohn hat, aber Gott Vater. Das ganze positive Denken ist geprägt von Buddhismus. Die haben keinen persönlichen Gott. Und die Sache ist für mich persönlich, ja, hast du einen persönlichen Gott, dem du sagen kannst, lieber Gott, hier ist alles, was ich habe. Weißt du, dass ich zum Herrn schreien kann, dass ich zum Herrn rufen kann. Die Götter jenseits von der anderen Seite, von Euphrat, die können dir nicht helfen. Meditieren. Ich komme wieder. Verstehst du? Und kann sich immer wieder verwandeln. Ohne Gott gibt es keine Selbstverwirklichung, gibt es keine Erlösung, gibt es keine Hoffnung. Das sind die Religionen, die vom Osten kommen. Und hier, die Menschen sind jetzt blank. Ohne Gott ist alles nur Fantasie, Einbildung. Man redet sich was ein. Ein Fata Morgana, ich sehe schon, was weiß ich. Sie ist nur noch schwarz. Sind nur Seifenblasen. Am 17. Dezember 2008 hat Gott mir eine Vision gegeben. Steht auf in meinem Internet, könnt ihr es nachlesen. Vom 17. Dezember 2008. Und da heißt es, verlasst euch nicht auf Seifenblasen. Diese Botschaft hat Gott mir gegeben. Die habe ich auch verbreitet 2008. Ja, aber diese Botschaft ist für mich hier jetzt im Augenblick aktueller denn je zuvor. Und ich will nur ganz kurz aufreißen, diese Geschichte. Wir waren im Gebet damals im Gottesdienst, haben ein schönes Lied gesungen und hat Gott mir ein Bild, eine Vision gegeben über Dinge. Und ich gebe das nur wieder, wie ich das damals bekommen habe. Das steht auch nach, so kannst nachlesen. Ich sah, wie ein Kind mit, ja, fröhlich und lustig mit Seifenblasen spielte. Vielleicht so im Sandkasten, wo auch immer. Das Kind spielte mit diesen Seifenblasen, produzierte, verstehst du, die Seifenblasen flogen und die Kameraden waren begeistert und sie haben diesen Seifenblasen nachgejagt und sobald sie die Seifenblasen berührten, zerplatzten sie dieses Bild von Seifenblasen. Enttäuschung ist meine Botschaft gewesen. Und auf einmal haben sich die anderen auch so Tütchen besorgt und auch alle fingen an Seifenblasen zu produzieren. Von diesen Kindern dort in der Gegend, was ich in dieser Vision sah. So dass der ganze Raum, wo sie waren und die ganze Gegend, wo sie sich befanden, lauter Seifenblasen waren. Das war alles voll mit Seifenblasen. Das war das Gesicht, was Gott mir gezeigt hat. Und dann habe ich Gott gefragt im Gebet, lieber Gott, was ist das? Was bedeutet das? Und ich sagte, was Gott mir gesagt hat, das versuche ich wörtlich rüberzubringen. Der Herr sagte zu mir, schaue genau hin. Die Medien, die Politiker, die ganzen Fachleute draußen in der Welt, sie produzieren nichts als nur eine Unmenge Seifenblasen. So ist es. So ist es. Perfekt. Die ganze Luft war voller Seifenblasen. Und was wir heute haben, ist nichts. Die ganze Luft ist voller Seifenblasen, was die Politiker machen. Und Gott hat mir weiter gesagt, meine Kinder, verlasst euch nicht auf die Seifenblasen. Das ist nur eine primitive Unterhaltung. Sie sind nur wie eine billige Beruhigungspille und nutzlose Trostpflästerchen, die tiefen Wunden der Wirtschaft nicht mehr heilen können. Das hat Gott mir 2008 gezeigt. Und es ist immer Wahrheit. Und ich könnte jetzt über jede Aussage predigen. Und sie lenken euch nur ab von den Wesentlichen und rauben euch nur wertvolle Zeit. 2020 fällt ins Wasser. Ja. Sie rauben euch eine wertvolle Zeit, deinen Urlaub, deine Hochzeit, deine Entbindung von deinem Kind. Das Kind kommt so oder so. Aber du kannst als Vater nicht dabei sein. Und es ist ein Erlebnis für sich selbst. Und es sind alles nur leere Versprechungen, die sie euch geben. Sie betrügen euch. Gott sagte mir weiter, meine Kinder, ihr sollt jetzt aufhören, nach Seifenblasen zu haschen. Das Spiel ist zu Ende. Die Zeit ist viel zu ernst. Alles in der Welt verdunkelt sich. Die Klugen dieser Welt werden ratlos. Sie reden viel und sagen doch nichts. Und sie geben nichts Brauchbares. Und sie fangen an, jetzt selbst zu verzweifeln. Sie selbst stehen aus vor Angst und vor dem Aus und vor dem Nichts. Sie sind verzweifelt. Der Traum ist zerplatzt. Guck mal, genau das, was ich heute predige, zerplatzte Träume. Doch euch, meine Kinder, sagt der Herr, erweise ich meine Liebe und Gunst. Ich gebe euch meinen Segen und mitten in der Wüste, in der ungünstigsten und schwierigsten Lage, ihr werdet leben wie in einer Oase, sicher und gut versorgt mit allem rund Notwendigen, was ihr braucht. Meine Kinder, und ich gebe die Botschaft weiter, mit gutem Herzen und der Gnade Gottes, die Gott mir gegeben hat. Meine Kinder, ich gebe euch keine Seifenblasen, sagt der Herr. Ich gebe euch keine leeren Versprechungen. Wenn ihr auf mich hört, werdet ihr immer genug zum Überleben haben. Wisst, mein Wort kommt nicht leer zurück. Mein Wort, also das Bibelwort, soll eure wahre Speise sein. In meinem Wort gebe ich euch inspirative Worte, die werden euch in diesem Dunkeln weiterhelfen, also das Dunkel erhellen. Wenn die ganze Welt um euch in Depression verfällt, müsst ihr euch nicht ihr gleichstellen. Preis dem Herrn. Weiter, was Gott mir gesagt hat. Und was ihr je erlebt und durchmachen müsst, das ist nur der Anfang des kommenden Gerichts. Das sind die ersten Wehen, das erste Weh. Für euch sind die kommenden Krisen nicht bestimmt. Was ihr jetzt erlebt und seht, das ist nur der Beginn eurer Erlösung. Seid getrost. Schaut einfach auf zu mir. Rechnet mit mir, sagt der Herr. Ich kann euch auch in einer Welt von all dem, was noch so ungünstig ist, versorgen und euch durchbringen. Ihr habt meine Gunst. Ist das nicht herrlich? Ich bin für euch und ich werde meine Kinder in dieser schweren Zeit nicht verlassen. Baut eure Hoffnung nicht auf das Geld und auf die Versprechungen der Regierungen. Alles, was sie tun, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie wahr? Das wird schnell verdunsten und ihnen nicht viel bringen, denn es ist nur eine Täuschung. Für viele, die meinen Worten nicht glauben, die sorglos genauso weiter wirtschaften wie bisher und gottlos leben wie bis jetzt, wird es ein böses Erwachen geben. Meine Kinder, nehmt heute mein Geschenk an, das ich in meinem Sohn, also in Jesus Christus, für euch bereitgestellt habe. Alles, was ich hatte, habe ich euch gegeben. Ihr seid die Beschenkten. Preis Gott. Bittet mich und ihr werdet noch mehr empfangen. Ich habe noch so viel zu geben. Ihr müsst nicht zu Menschen rennen und Menschen um Hilfe bitten. Ich bin euer Helfer, euer Retter und euer Heiler. Und ich will euch aus der hoffnungslosen und verfahrenen Situation, aus dieser Situation den Ausweg zeigen. Alle, die mein Wort, die Bibel ernst nehmen und tun, was darin geschrieben steht, wird die Sonne aufgehen und ihr werdet mein Heil erfahren. Und dann beteilige ich mich an eurem Leben und ihr werdet nicht zuschanden werden. In allen euren Krisen und Stürmen bin ich euch immer noch der starke und sichere Felsen. Alles vergeht, doch ich werde für euch der Ewige bleiben, denn ich schon immer war, der ich schon immer war, und ich werde für euch da sein und für euch sorgen. Ihr müsst nicht auf die Jagd gehen nach Seifenblasen. Das war 17. September 2008. Ihr müsst nicht Seifenblasen suchen. Gott wird uns nicht enttäuschen, ist meine Botschaft. Gott sagte voraus, was kommt über die ganze Welt. Ich habe das als damals gedacht, ich weiß nicht, was da kommt, 2008, aber jetzt ist das Wort Wahrheit. Manchmal braucht es Jahre, Jahrzehnte, bis sich das erfüllt. Und Gott sagt, er will uns in diesen ganzen globalen Krisen durchbringen. Der Teufel herrscht mit der Angst und tyrannisiert die Menschen, ganz besonders die Gottlosen. Sie vergehen vor Angst und so weiter, aber die, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, sie laufen und sie werden nicht müde. Preis Gott. Wir verlassen uns auf die Bibel und hier ist der allmächtige Gott und Gott sagt, fürchtet euch nicht. Er ist unser Vater, er hält zu uns, er steht zu uns und ja, freu dich der Gnade Gottes, seine Barmherzigkeit ist da. Du musst nicht besonders religiös sein, du musst nicht besonders fromm sein, Gott trägt dich durch. In Josua Kapitel 1, Vers 8, da heißt es noch, denke Tag und Nacht an mein Wort, meditiere über ihn, beschäftige damit und dir wird alles gelingen in deinem Leben. Und es heißt weiter, beiß nicht auf deine Zunge, verstehst du, sollst nicht so wie die Heiden sein, fürchte Gott, verdau und verarbeite richtig deine Probleme und das, was in der Welt geschieht, fürchte Gott und sonst niemand auf der Welt, fürchte Gott. Diene Gott und nicht einer Organisation, einer Kirche oder irgendeinem Menschen oder dem Staat. Lass Gottes Wohlgefallen auf dein Leben sein. Diese Gedanken möchte ich einfach in den Raum stellen und dich ermutigen. Schau vorwärts. Investiere dich in Menschen und nicht in Sachen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Gott wird dich nicht enttäuschen. Hab ein Ziel, eine Vision für dein Leben und gib deinem Leben göttliche, ewige Werte. Dein Leben braucht eine Vision, eine himmlische Erscheinung. Und ich höre mit dem Gedanken von Alexander dem Großen auf. Alexander der Große wäre nie Alexander der Große, wenn es den Orakel von Delphi nicht gegeben hätte. Und in diesem Orakel war, du wirst die Welt erobern. Und er hat daran geglaubt, an diese Verheißung, du wirst die Welt erobern. Und er weinte, als er an Ganges stand. Er weinte, ist das alles, da ist nichts mehr von dieser Welt zu erobern. Er weinte, er war traurig, weil er nichts mehr zu erobern hatte. Glaub an dich, glaub an die Prophetie, erwecke das prophetische Wort in dir, finde heraus, was Gott von deinem Leben will und was er aus deinem Leben gemacht hat und machen möchte. Dann wirst du nicht enttäuscht. Der Herr ist es. Das Wort Gottes. Wenn schon beim Alexander dieses Orakel so geholfen hat, wie viel mehr das Wort des Herrn durch den Heiligen Geist gesprochen? Lieber Heiland, ich danke dir, dass du meinem Hören die Wahrheit offenbarst, die Wirklichkeit, ihre Bestimmung, dass sie das erkennen. Erlöse sie von dem Übel, in dem sie gerade drin stecken. Und du führst deine Kinder auf den richtigen Weg, auch wenn es schwere Wege sind. Herr, du wirst sie auf den richtigen Weg führen. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, hilf, dass sie sich orientieren nur an dir und dass sie sich in dem Rahmen bewegen, in dem du sie hineingestellt hast. Gib deinem Volk, gib deinen Kindern die Gnade, dass sie in dieser Zeit der Corona-Situation, dass sie Gnade haben. Dein Countdown läuft, es kommt, was kommen muss, und du wirst die Deinen nicht enttäuschen. Du hast Israel nicht enttäuscht, du hast die Jünger nicht enttäuscht, auch die Jünger, die dir weggelaufen sind, die hast du nicht enttäuscht, sondern sie abgeholt in ihrem Zweifel, in ihren Ängsten. Und Gott, auch heute Abend holst du jeden dort ab, die du gezeichnet hast in deiner Hand. Niemand wird sie aus deiner Hand reißen dürfen und können. Danke, Herr Jesus. Segne alle, die dein Wort gehört haben und bei denen das Licht immer noch brennt. Amen.